Ich muss meine Predigt heute so beginnen. Als ich gestern Morgen um 7:30 noch in Ruhe gefrühstückt habe und darüber nachgedacht habe, was ich wohl am Samstag machen muss, sich noch Staub wischen muss und noch im Garten gewisse Dinge erledigen muss, dann kam ein Anruf, der dann mein Leben und meine Tagesplanung etwas durcheinander gebracht hat. Ich möchte an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Reinhard Reitenspieß richten. Das ist der Grund seiner Erkrankung, dass ich heute vor Ihnen stehe und heute predige. Als ich dann mich auf den Gottesdienst vorbereitet habe, überlegt habe, über was ich predige, dann habe ich das Losungsbuch aufgeschlagen und da war für den 5. Sonntag nach Trinitatis ein Text aus 1. Korinther 1, 18 bis 25. Ich möchte Ihnen den Text lesen. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Dieses Wort vom Kreuz ist ein Vers, der in meinem Leben ein tiefgreifendes Erlebnis hinterlassen hat. Ich war als Kind eigentlich immer ein mehr ängstliches Kind. Wenn mein Bruder auf den höchsten Ästen des Baumes war, dann habe ich mich in den unteren Regionen auf den sicheren und dickeren Ästen aufgehalten. Und dann habe ich in meiner Jugendzeit, die meisten von Ihnen werden sich da nicht dran erinnern, weil sie viel jünger sind, und dann habe ich in meiner Jugendzeit viele Predigten über die Wiederkunft Jesu gehört. Und das wurde in allen wunderbaren, hellen und dunklen Farben ausgemalt. Es war in den Predigten davon die Rede, dass wir ein Zeichen bekommen. Wer das Zeichen nicht hat, kann nicht mehr kaufen und verkaufen. Eine Katastrophe für mich in meinen Gedanken. War eigentlich jedes Jahr beim Zahnarzt, hatte mein Leben lang Zahnschmerzen. Und dann war dieses Bild vor mir. Nicht mehr kaufen, nicht mehr zum Zahnarzt gehen können. Was soll ich mit meinen Zahnschmerzen machen? Es hat mich sehr beeindruckt, es hat mein Leben bedrückt. Ich habe viele Albträume gehabt. Ich habe noch ein Bild vor mir, wo von Simmershausen nach Dippach, das sind so zwei Orte, in meiner Heimat, wo da so eine ganze Reihe Panzer runterfährt und die dann bedrohlich auf uns zukommen. Die Predigt von der Wiederkunft Jesu und von der Endzeit hat mein Leben und meine Jugendzeit bestimmt. Das ging bis zum 2. Jahr meines Theologiestudiums. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag im Juli oder August 1977. Ich hatte eine Mandel-OP, war für ein paar Tage krank geschrieben und dann war in der Bibellese 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die für verloren gehen, für uns aber ist es eine Gotteskraft. Das hat mein Leben revolutioniert. Dieser Gott, der in diese Welt kommt und sein Leben für mich gibt, der seinen Sohn opfert für meine Sünden. Aus der Hand dieses Gottes darf ich leben, von ihm bin ich umgeben. Aus seiner Kraft darf ich meinen Alltag gestalten. Wenn er sich für mich opfert, dann ist er auch in den guten und weniger guten Tagen meines Lebens da. Ich muss sagen, von diesem Tag an bis heute sind meine Ängste und meine Albträume verschwunden. Die Kraft Gottes, die er mir zusagt, hat mein Leben revolutioniert und verändert. Unser Predigttext ist ein Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Korinth war eine schillernde Stadt mit einer schillernden Gemeinde. Um 330 vor Christus hatte Korinth ca. 50.000 Einwohner. Diese Stadt wurde durch Kriege und durch Erdbeben zerstört. Und sie wurde dann durch die Römer zu Ehren von Julius Caesar wieder aufgebaut. Und sie wurde zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt dort in der griechischen, im griechischen Raum. In dieser Stadt waren viele Händler, viele Menschen, viele Seeleute. Es war eine Hafenstadt mit all dem Schillernden, was eine Hafenstadt hat. Hat ein Theater gehabt mit einem Platz für 18.000 Zuschauer. In dieser Stadt wurden die Götzen verehrt. In dieser Stadt war ein Tempel und auf diesem Weg zum Tempel säumten ca. 1.000 Prostituierte den Weg. Und wenn man in den Tempel gegangen ist, dann hat man einen Ausflug dort in die Häuschen der Prostituierten gemacht. Davon waren dann auch manche Gemeindeglieder nicht verschont. Nicht weniger schillernd ist die Gemeinde. Paulus, er beginnt seinen Brief: Ich danke meinem Gott alle Zeit für euch. Wenn ich den Korinther oder die Korintherbriefe lese, dann habe ich schon gewisse Fragezeichen, ob ich meinen Brief an die Korinther so begonnen hätte. Wir spüren beim Lesen des Briefes neben vielen ernsten Ermahnungen das dankbare Staunen des Apostel Paulus darüber, dass der auferstandene Jesus Christus in Korinth Menschen zum Glauben gerufen hat. Und was ist das für ein bunter Haufe, der sich dort zum Gottesdienst getroffen hat. Das sind Sklaven, Hafenarbeiter, Händler, Straffällige. Bei Paulus liest sich das so: Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Trunkenbolte, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes sehen. Und das alles sind einige von euch gewesen. Mit diesem bunten Haufen hatte es Paulus nicht immer leicht. Da hat es zum Beispiel die Spannungen gegeben mit den verschiedenen Fanclubs. Da gab es den Fanclub Apollos, das muss ein brillanter Redner gewesen sein. Da hat es einen Fanclub für Petrus gegeben, der so der leuchtende Vorbild der Apostel gewesen ist. Dann hat es auch ein paar Fans gegeben für Paulus und nicht zuletzt hat es einen Fanclub für Christus gegeben. Mit diesen Gruppen hat sich Paulus auseinanderzusetzen. Dann hat es Menschen gegeben, die haben das Gesetz geliebt und die andere die Freiheit. Die einen sind mit großer Freude auf den Markt gegangen und haben Fleisch gekauft. Fleisch, das für die Götzen bestimmt war. Andere waren entsetzt, kann doch nicht Fleisch kaufen, was für die Götzen gedacht ist. Dann hat es Charismatiker gegeben, es hat Zungenrede gegeben. Es war ein lebendiger Gottesdienst, wo der Redner manchmal kaum zu Wort gekommen ist. Es hat in dieser Gemeinde eine Emanzipationsbewegung gegeben. Da waren Frauen, die haben gesagt, Es gibt Trennung vom Bett und Tisch. Wir dienen einzig alleine Gott. Und sie haben Gott angebetet. Und die Männer, sie standen am Rand. Und es hat Menschen gegeben, die haben ihre sexuelle Freizügigkeit ausgelebt. Da ist von einem Mann die Rede, der sich mit ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter angefangen hat. Also die Gemeinde in Korinth war ein bunter Haufe. Zungenrede, Prophetie, Krankenheilung, Lob Gottes, all das stand, war in dieser Gemeinde lebendig. Wie beschreibt nun Paulus diese seine Briefempfänge über dem Leben dieser Menschen? Götzendiener, Ehebrecher, Trunkenbolte, Lästerer, Räuber. Über diesen Menschen steht, abgewaschen. Sie sind gereinigt durch die Kraft Gottes. Sie sind geheiligt. Sie gehören zu Christus, unserem Herrn. Sie sind gegründet auf der Liebe Gottes und sie sind gerechtfertigt zu einem neuen, ewigen Leben. Das Fundament, das ist das Wort vom Kreuz. Nein, diese Botschaft vom Kreuz und der rettenden Kraft Gottes findet nicht nur Zuspruch in der Umgebung der Gemeinde. Das sind die Griechen und die jüdisch denkenden Menschen. Die einen, die Griechen, wollen die Welt mit ihrem Verstand verstehen. Das Wort vom Kreuz, ein sterbender Gott, ist mit ihrem Verstand nicht zu begreifen. Das hat sich bis in unsere Zeit hinein nicht geändert. In einem Buch, das Wort vom Kreuz, heute gesagt, wo Predigten über das Wort vom Kreuz ausgeführt werden, in diesem Buch ist die Rede von einem Theologieprofessor, der dort seine Predigt abliefert, von einem Theologieprofessor an der Theologischen Fakultät in Basel. Und er sagt, nun, ich muss gestehen, dass ich selber mir gelegentlich als einer vorkomme, der zur Gruppe derjenigen gehört, die verloren gehen, weil mir gewisse Aussagen über das Kreuz Torheit zu sein scheinen. Und dabei handelt es sich doch gerade um die fundamentalen Aussagen des traditionell christlichen Glaubens. Gott habe am Kreuz seinen Sohn geopfert zur Sühne für unsere Schuld. Diese Torheit kann dieser Theologieprofessor nicht verstehen und das Kreuz wird von ihm wie folgt gedeutet. Zum einen, es dient als Trost. Wenn ich auf den Friedhof gehe und das Grabkreuz sehe, werde ich erinnert an einen verlieben Verstorbenen. Wörtlich von ihm, wenn ihr die Gräber besucht, so werdet ihr nicht bloß traurig sein, sondern euch dankbar dessen erinnern, was der, die Verstorbene für euch gewesen sind. Und ihnen die Ruhe und Erlösung von ihrem Kreuz gönnen. In diesem Sinn kann uns das Kreuz ein Gefühl der Dankbarkeit vermitteln. Ein zweiter Grund für das Wort, für das Kreuz: Es bedeutet Weltveränderung. Das Kreuz Christi will uns an die Ungerechtigkeiten in dieser Welt erinnern und uns auffordern, Veränderungen zu schaffen und mitzutragen. Jesus wollte nicht die Welt erhalten, wie sie ist, sondern ein Ende bereiten. Er sagte den Mächtigen der Welt den Kampf an und starb für eine neue Welt. Mochte er damit auch nicht Erfolg haben, so war dies doch seine Absicht. Einen dritten Grund nennt er verschuldetes Gutmachen. Versöhnung kann nicht heißen, Zuflucht zu nehmen zu einer Versöhnung, die Gott geschaffen hat. Das wäre das teure Blut billig zu machen, sondern Versöhnung in dem Alltag zu schaffen. Für die Griechen, für die griechisch Denkenden war das Wort vom Kreuz ein Skandal. Für die Juden war der Kreuzestod ebenso ein Skandal. Ja, es war Verspottung des lebendigen Gottes. Der jüdisch denkende Mensch, der Schriftgelehrte, der Pharisäer, der Rabbiner, sie hatten folgende Vorstellung von Gott. Gott ist der mächtige Schöpfer dieser Welt und meines Lebens. Er hat sich in der Geschichte Israel machtvoll erzeigt. Und da war die Berufung von Abraham, wie Abraham das verheißene Land gekommen ist. Da war das Denken an den Auszug aus Ägypten, wie Gott mit Macht dieses Volk aus der Sklaverei befreit und in das freie Land geführt hat. Oder da war Gideon und seine 300 Kämpfer, wie sie die feindliche Übermacht besiegt haben. Der David und Goliath und Josaphat, das waren Bilder, wie Gott ist, wie er handelt, wie er mächtig eingreift und wie er sich sichtbar macht. Nicht ein Gott, der am Kreuz stirbt und sein Leben lässt. In meiner aktiven Dienstzeit habe ich im Jugendkreis mal die Frage gestellt, welche Bedeutung hat Jesus in deinem Leben? Der Schwerpunkt der Antworten war, er führt mich in meinem Alltag. In meinem Alltag darf ich Jesus erleben. Oder er hilft mir in meinem Alltag, er hilft mir im Beruf, er hilft mir in der Schule, er gibt mir die Kraft, in meinem Alltag richtige Entscheidungen zu treffen. Und ich habe so den Eindruck, dass wir hier nahe beim jüdischen Denken sind. Jesus, der kraftvolle Helfer in unserem Alltag. Das ist Jesus sicher ohne jegliche Frage auch. Aber Jesus ist auch der, dem meine Schuld das Leben gekostet hat. Dieses Denken, habe ich den Eindruck, tritt vielleicht manchmal in den Hintergrund. Und kann man mit dem Wort vom Kreuz, das von Schuld und Verlorenheit spricht, kann man damit Menschen gewinnen? Ein weiterer Gedanke aus unserem Bibelabschnitt, das Wort vom Kreuz bewirkt Scheidung. Es bewirkt Trennung. Und diese Trennung hat schon unter dem Kreuz begonnen. Da sind auf der einen Seite die Spötter. Sie verhöhnen den gekreuzigten Herrn. Du willst Gottes Sohn sein? Dann steig herab von deinem Kreuz und beweise deine Macht. Dann wollen wir an dich glauben. Und auf der anderen Seite, da ist der Mitgekreuzigte. Er sagt, Herr, gedenke meiner. Und Jesus, er sagt, diese Menschen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder da ist der römische Hauptmann. Wenn er die Karriere in der militärischen Laufbahn gemacht hat und Hauptmann geworden ist, war er sicher ein gebildeter Mann. Und es war sicher nicht die erste Kreuzigung, die er in seinem Leben vollzogen hat. Das gehörte gewissermaßen zu seinem Berufsalltag. Doch der Tod Jesu erschüttert ihn zutiefst. Das heißt von ihm, er pries Gott und sagte, das war ein gerechter Mensch. Der Glaube bewirkt Rettung. Der Unglaube führt zur Verlorenheit. Den einen ist das Kreuz ein Geruch zum Leben, den anderen ein Geruch zum Tode. Adolf Schlatter, ein Theologieprofessor, der vor ungefähr 100 Jahren gewirkt hat, er schrieb in einem Kommentar zu dieser Stelle, das Wort vom Kreuz ist für den Menschen die äußerste Herausforderung, weil es den Menschen zu einem verlorenen Sünder macht, der Rettung bedarf. Die ganze Torheit zeigt sich in der Blindheit für die eigene Verlorenheit, in Sünde und Übertretungen. Dass Gott wie ein Mensch zürnt, und das gehört zu den Denken der Gebildeten, dass Gott wie ein Mensch zürnt und versöhnt werden muss, dass diese Versöhnung durch das Blutopfer eines Menschen geschieht und durch den Tod eines Unschuldigen alle Untaten der Menschen aufgewogen werden und der Mensch gerecht gesprochen wird, das kann doch nur größte Torheit sein. Welche Bedeutung hat das Kreuz für dich? Römer 6 schreibt Paulus: Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Es gilt, für deine und meine Sünden musste Jesus am Kreuz sterben. Wir erinnern uns, das Wort vom Kreuz sagt Paulus einer Gemeinde, in der vieles nicht stimmte und manche Sünde noch Raum hatte. Und Paulus musste sich von dieser Gemeinde viele Vorwürfe machen lassen. Da waren die einen, die ihm sagten: Lieber Paulus, deine Bibelarbeiten, sie sind nicht tiefgründig. Deine Worte in den Briefen, die haben ja ein gewisses Gewicht. Wenn du aber vor uns stehst, dann kommt nur Reden aus einem verzagten Herz. Oder sie sagten: Lieber Paulus, ein Rhetorikkurs wäre für dich sicher sehr wichtig. Deine Redekunst ist deutlich unterentwickelt. Dieser Gemeinde, diesen Menschen, setzt Paulus das Wort vom Kreuz entgegen. Denn er ist davon überzeugt, in dieser Botschaft liegt die Kraft und Erneuerungsquelle für dein, für unser Leben. Ich möchte 6 Gründe nennen, diesem Wort vom Kreuz Vertrauen zu schenken. Mein erster Grund: Der Glaube an die Botschaft vom Kreuz führt uns aus der Sündenverlorenheit zum ewigen Leben. Ein Bibelvers, der mich immer tief bewegt, das ist 2. Korinther 5, 21. Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld belastet und verurteilt. Was heißt das? Mit all unserer Schuld. Da können wir jetzt wieder das aufzählen, was wir von den Korinthern gehört haben. Da können wir aufzählen, was in unserem Leben schiefläuft. Da ist unser Ehekrach, da sind die Lügen, da ist der Streit, da ist das Ablehnen von irgendwelchen Menschen. All das, was unser Leben belastet, all das, was an Schuld sich in unserem Leben anhäuft. Dafür wurde Christus verurteilt und ist dafür gestorben, damit wir freigesprochen werden und vor ihm bestehen können. Der lebendige Gott trägt uns nicht unsere Schuld nach. Zweites: Die Gotteskraft schafft Veränderung in unserem Leben. Die Gotteskraft schafft Veränderung und ein neues Leben. Sie haben sicher den Satz auch schon mal gehört, vielleicht auch schon gesagt oder gedacht, dieser Satz: So bin ich nun mal. Und ich denke, dieser Satz: So bin ich nun mal, er muss nicht mehr über meinem und unserem Leben stehen, muss nicht mehr das letzte Wort in unserem Leben sein. Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er hat uns unsere Sünden vergeben. Und dann fährt Johannes fort und reinigt uns von allem Bösen. Gott möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Wenn wir uns den Jünger Jesu, den Petrus ansehen, es war ein Mensch, der immer schnell mit Worten war, vieles gesagt hat, manches war vielleicht nicht so ganz richtig in seinem Leben. Dieser Jünger Jesu, er wird zu einer Säule der Menschen, die die Botschaft in das römische und jüdische Reich getragen hat. Ich habe die Geschichte von mir erzählt in früherer Predigt. Ich war so ein richtig schöner Morgenmuffel. Wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich meine Zeitung gehabt, habe meinen Kaffee getrunken und wollte meine Ruhe. Und jedes Reden neben mir, das fand ich nicht so berauschend. Und bevor ich richtig wach war, hatte ich meinen ersten Ehekrach. Ich habe diese Geschichte irgendwann mal erzählt, dann hat meine Frau gesagt, ich weiß gar nicht, dass du so gewesen bist. Ich bin ein halbes Jahr früher aufgestanden und habe gebetet, Herr, du musst mich verändern. Das wird unsere Ehe nicht überleben. Die Kraft Gottes, die in unser Leben hineinwirkt. So bin ich nun mal, das gilt nicht mehr. Gottes Kraft schafft neues Leben. 2. Korinther 5, 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Der dritte Gedanke, das Wort vom Kreuz, von der Kraft Gottes, trägt uns durch unseren Alltag. Wenn wir an die Krisen oder wenn ich an die Krisen dieser Tage denke, es kann einen ja schon Angst und Bange machen. Wenn ich dann in der Zeitung lese, nur noch 19 Grad, zunächst vielleicht mal in öffentlichen Gebäuden oder in meiner Wohnung, dann wird mir Angst und Bange. Ich weiß gar nicht, ob ich so dicke Pullover habe. Gottes Wort, Gottes Kraft, und das ist dann meine Zuversicht und meine Gewissheit, die in meinem Alltag ist. Gottes Kraft trägt uns durch diesen Alltag. All das, was in dieser Welt angerichtet wird, wird nicht das letzte Wort sein, sondern das letzte Wort wird sein, dass dieser lebendige und auferstandene Herr unser Leben in der Hand hat. Und das gilt für die Krisen unserer Tage, das gilt für unseren Beruf. Wir haben ja an vielen Stellen hier schon Beispiele von euch gehört, die das erzählt haben. Es gilt für unseren Beruf, es gilt in Krankheit und es gilt auch in der Familie. Das Wort vom Kreuz trägt uns durch unseren Alltag. Vierter Gedanke, die Erfahrung der Kraft Gottes gründet nicht auf meinen Gefühlen, sondern auf Gottes Wort. Gründet auf seinen Zusagen, gründet darauf, dass er seinen Heiligen Geist ausgegossen hat. Meine Eingangsgeschichte an jedem Morgen vor 50 Jahren habe ich erzählt. Ich hatte an diesem Vormittag keinen Gefühlsausbruch. Passt vielleicht auch nicht ganz so zu mir. Aber meine Überlegung an diesem Morgen war, wenn Gott für mich stirbt, ist er, wenn er mich so liebt, dann ist er auch in jedem Augenblick in meinem Leben da und wird mich durch alle Widrigkeiten tragen. Meine Lebensängste sind bei diesem Gott aufgehoben, nicht weil ich es fühle, sondern weil es er mir durch sein Wort zusagt und in mein Leben hineinspricht. Die Botschaft vom Kreuz weist uns auf den Zielpunkt unseres Glaubens. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Diese Neuwerdung findet Vollendung im Reich Gottes und in der Hoffnung darauf, dass wir einmal diesen lebendigen Gott sehen werden. Gott schenkt uns seine Gemeinschaft mit Jesus Christus und er schenkt uns ewiges Leben. Ich werde nicht irgendwo 2,50 Meter in der Erde vergehen, sondern ich bin aufgehoben bei dem lebendigen Gott. Unser Glaube an die Kraft Gottes gründet auf dem Glauben an den auferstandenen, lebendigen und wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Er ist Garant, dass ich in dieser Welt bestehen kann. Er ist Garant, dass ich die Kraft Gottes in meinem Alltag erleben kann. Er ist Garant dafür, dass neues Leben in unserem Alltag sichtbar werden kann. Er ist Garant für die neuschaffende Kraft in Gemeinde, im Alltag, in Familie, Beruf, dort, wo wir sind. Das Wort vom Kreuz für den Unglauben ist es Torheit, ist es Unsinn. Für den Glaubenden, das Wort vom Kreuz ist die Botschaft vom Sieg Gottes in und über die Welt. Und aus dieser Kraft Gottes darf ich mein Leben gestalten. Das macht mich froh und zuversichtlich. Amen.